Ich bin eine komische, systemische Familientherapeutin oder eine therapeutische Komikerin.
Ich habe das Gefühl, dass es stärker geworden ist, dass Politikerinnen und Politiker selbst zum Politikum werden.
Wenn du nicht einfach von dem anderen immer annimmst, ach, da kommt schon wieder so ein Idiot. Und ich sage das nicht als Predigerin, ich bin da selber sehr von herausgefordert. Ne? Ich kann auch Leute richtig scheiße finden.
Extra 3. Bosettis Woche.
They spit, we hit.
Sie spucken, wir schlagen. Das ist der Zustand in den USA. Wir tun hier weder das eine noch das andere, denn dies ist der friedliche Wohlfühl-Podcast von Extra 3 Bosettis Woche. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich darf heute endlich mal wieder mit meiner Lieblingsfamilientherapeutin sprechen. Ihr kennt sie wahrscheinlich eher als Komikerin und Schauspielerin. Cordula Stratmann ist heute da. Hallo.
Hallo Sarah, hallo alle.
Hallo, hallo. Das klang jetzt gerade so ein bisschen, als wäre ich bei dir in Therapie. So ist es gar nicht.
Nein.
Aber vielleicht heute. Weißt du, wir machen ein bisschen Therapiesitzung für mich, aber vielleicht auch für dich und vor allen Dingen für alle, die zuhören.
Ja, das muss ich eh andauernd machen, Sarah. Sobald einer erfährt, dass ich systemische Familientherapeutin bin, denkt er, ein Gespräch mit mir wäre therapeutisch. Das ist irgendwie ein bisschen... Ja, das denken die Leute halt so, wie sie so viele Reflexgedanken im Kopf haben. Also ein Gespräch mit mir ist ein Gespräch mit mir. Ganz normal.
Ich weiß. Ich hatte das eher so ein bisschen gemeint im Blick auf das Weltgeschehen, wo man es ja gebrauchen kann. Nicht so sehr, dass ich jetzt wirklich meine persönlichen Probleme mit dir, obwohl, also ich hätte da folgende.
Nein, das ja, so, so das machen nicht. Wir im
Aber ist es. Das machen wir oft, genau. Aber es ist ganz lustig, weil, also, je nachdem, welchen Beruf man hat, passieren ja diese Dinge, ne? Also, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Allgemeinmedizinerin bist, dann kommen ja wahrscheinlich auch Leute und sagen, ja, ich habe hier so einen komischen, da ist irgendwas, kannst du mal gucken, wenn du gerade auf einer Grillparty bist und so. Und das passiert dir dann auf Grillpartys, dass du dann so Therapiegespräche führen musst?
Naja, entweder gucken die Leute mich als Komikerin an, also wenn ich auf einer Party bin, ne, dann ist das meistens der Geburtstag einer Freundin oder eines Freundes. Da passiert gar nichts Ungewöhnliches, außer dass man schön zusammen feiert. Ne, da bin ich ja nie im Dienst in irgendwas. Und ja. Wenn ich aber sonst irgendwo mit Menschen zu tun habe, dann manche Fragen ernsthaft können sie auch ernst sein, wenn sie mich als Komikerin besprechen. Und andere, und dann sind die immer ganz verwirrt, dass eine Komikerin als Therapeutin arbeitet. Das passt in manche Köpfe gar nicht rein. Ich habe das Problem aber nicht, Sarah, kann ich dir schon mal zur Beruhigung sagen. Für mich passt das alles super zusammen. Ich bin natürlich eine komische, systemische Familientherapeutin oder eine therapeutische Komikerin. Das ist mir außerdem völlig Wurst. Ich mache einfach, was ich mache.
Ich sehe da auch überhaupt keinen Konflikt. Also ich sehe überhaupt nicht, wie das nicht zusammenpassen
sollte.
Ja,
genau. Das ist eigentlich ganz einfach.
Mir ist nur aufgefallen, dass ich selber solche Dinge, also ich habe Skrupel, solche Dinge zu tun bei Menschen, die sozusagen, also es klingt jetzt so doof, aber so nützliche Berufe haben. Ne? Also ich habe eine Freundin, die ist Juristin zum Beispiel.
Ja.
Und ich habe immer ganz groß, ich denke so, ich rufe die jetzt nicht an, um die irgendwie was zu fragen. Weil, ne, so.
Doch.
Und dann ist die aber ja überraschenderweise, wo es eine Freundin von mir ist, auch sehr nett.
Ach, komisch.
Und möchte auch helfen. Ne? Solche Dinge passieren ja auch. Aber ich denke mal, ach, ich mache das nicht. Und irgendwie macht man es dann ja doch. Und mir ist aufgefallen, dass ich offensichtlich überhaupt gar nichts Nützliches kann.
Das ist absolut falsch. Das stimmt ja überhaupt nicht, Sarah. Das stimmt wirklich gar nicht. Nein, alles, was du machst, ist nützlich. Und wer es nicht nützlich findet, soll abschalten. Alles Gute.
Nein, aber das meine ich nicht. Ich meine nur, niemand sagt so, hey, ruft mich an und sagt, hey Sarah, du bist doch Profi auf dem und dem Gebiet. Könntest du mal das und das gerade für mich machen?
Wirst du nie gefragt, sag mal, wie siehst du das denn? Weil du guckst ja das politische Geschehen sehr genau. Also, du wirst doch bestimmt
natürlich
oft gefragt,
ja, klar.
Sarah, was sagst du denn dazu? Wie findest du das denn?
Ja, also sehr viele Menschen haben den Impuls, politische Gespräche mit mir zu führen. Das schon.
Ja.
Ist aber immer die große Frage, ob sie wirklich was davon haben. Vielleicht ist es gut. Vielleicht ist es genauso gut, wie es ist. Du sitzt in Köln. Ich sitze in meinem Wohnzimmer.
Ja.
Das ist ein ganz kleines bisschen weniger schön als beim letzten Mal, wo wir in einem Raum saßen. Das müssen wir nächstes Mal wieder machen.
Wo wir uns mit tellergroßen Augen übers Weltgeschehen angeschaut haben.
Genau.
Ja.
Das können wir jetzt, wir sollten beide ein Selfie aufnehmen und es uns, ne, schicken und dann, ja, können wir uns währenddessen so anschauen. Ja, ich glaube, genau das machen wir und wir können ja auch mal mit den fröhlichen Themen, die es so gibt diese Woche, anfangen.
Hey, leg los!
Ja, hey, wuhu! Oh. Stimmung, genau. Aha. Folgendes ist passiert. In Los Angeles, ihr wisst schon, was kommt. In Los Angeles gab es Razzien gegen Migrantinnen und Migranten. Und nachdem diese durchgeführt wurden, hat sich Protest geformt. Es war erst eine kleine Gruppe von Menschen, dann waren es Hunderte und dann ging es richtig ab. Und dann hat Trump gegen den Willen der lokalen Behörden 4000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marines dahin geschickt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sagt dazu das hier.
Meine Gespräche mit der Bundesregierung fanden vor dem Einsatz der Nationalgarde statt. Ich habe versucht zu argumentieren, dass die Nationalgarde hier nicht gebraucht wird. Ich habe versucht darauf hinzuweisen, dass es eine Provokation wäre, wenn die Nationalgarde hierher käme und dass es ein bewusster Versuch wäre, Unordnung und Chaos in unserer Stadt zu schaffen. Es war vorhersehbar, was passieren würde und es war völlig unnötig.
Und es funktioniert. Die Eskalation funktioniert. Die Proteste weiten sich auf andere Städte in den USA aus. Stand heute, bei unserer Aufzeichnung müssen wir dazu sagen, also am Mittwoch, soll die Nationalgarde jetzt auch in Texas eingesetzt werden. Und nun kommt die große Aufgabe an dich, Cordula.
Sag doch mal was Nettes über...
Sag doch mal was Nettes über Donald Trump.
Gib mir einen Moment Zeit, ich denke nach. Ich nehme diese Aufgabe sehr ernst.
Alles gut, wir haben Zeit.
Aktuell fällt mir aus dem Jetzt nichts ein. Ich muss sehr weit zurückgehen und dann sage ich, ganz sicher war der ein unschuldiges Baby, als er auf die Welt kam. Boah, Gott sei Dank ist mir das eingefallen.
Ja. Das hast du, ich möchte dich loben, das hast du sehr gut gemacht. Du hast die Aufgabe ernst genommen, du hast sie mit dem Ernst, der einer Komikerin gebührt, beantwortet und du hast aller Wahrscheinlichkeit nach Recht.
Ja, aber das Gute ist, Babys trifft ja keine Schuld, ne? Dann sind es die Gene.
dann sind es die Gene. Ja, aber wahrscheinlich sind es nicht die Gene, ne? Also es ist ja vermutlich doch eher alles, was... ab dem Punkt kam, ab dem er da rausgeblubbt kam. Ist auch eine Umschreibung einer Geburt, ne?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin überfordert mit einem Psychogramm von Donald Trump oder all den Männern, die mit ihrem eigenen Irrsinn so viel Einfluss nehmen, dass, ja, ganz ehrlich, da, ja... Du siehst, der Satz endet gar nicht.
Ich weiß, was du meinst. Es ist sogar, also ich würde sogar noch weitergehen. Mich nervt es sogar, dass ich darüber nachdenke. Also das ist ja was, was sehr dominante Menschen, ich will jetzt nicht dieses ein bisschen abgegriffene Wort toxisch benutzen, aber sagen wir mal so Menschen, die mit ihrem Verhalten anderen Menschen eher schaden und die dann aber sehr dominant sind in ihrem Auftreten und in der Durchsetzung ihres Willens und so, ne? Was die häufig schaffen, dass man sich sehr mit ihrem Innenleben beschäftigt, ne? Dass man sehr darüber nachdenkt, was geht denn jetzt in diese Menschen vor und so. Das Problem ist natürlich nur, sobald die so mächtig sind, dass sie so viel Einfluss haben, ist es ja, muss man es ja dann irgendwie tun, weißt du?
Ich glaube, dass wir viel Zeit damit verschwenden, auf den Schaden zu starren, ohne dass daraus was folgt. Also ich befasse mich überhaupt nicht viel mit Donald Trump. Warum sollte ich? Er hat alles gezeigt. Er wiederholt täglich nur. Es ist nichts neu. Wenn dieser Mann morgen irgendwem den Krieg erklärt, ist das absolut katastrophal. Es ist nichts neu in der Erzählung Donald Trumps. Und ich befasse mich mit diesem Charakter überhaupt nicht. Ich befasse mich permanent mit der Frage, was folgt für uns daraus? Mhm. Was folgt für mich aus einer Nachricht, die ich heute erzählt bekomme in den Nachrichten oder in allen Organen, die ich so verfolge? Was folgt für mich daraus? Und ich werde immer überzeugter, Sarah, dass das die einzige Frage ist, mit der wir uns als kleine Bürgerinnen und Bürger zu befassen haben. Sonst sind wir ja irgendwann so erdrückt von diesen Irrsinn, der um uns rum fliegt, dass wir uns, das ist ja auch ein Prozess, es ziehen sich alle zurück, es stellen sich alle zu Hause doppelt so viele Blumen hin, damit sie sich wohlfühlen und ansonsten machen sie die Fenster zu. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen weiter gucken, was ist denn meine Aufgabe? An welchem Platz bin ich und wie habe ich diese Welt zu gestalten und zwar jetzt dringender denn je?
Mhm. Also eigentlich bin ich voll bei dir, ne? Das ist, was ich sage mit, es nervt mich so, mich oder, also es geht jetzt gar nicht um mich persönlich, aber dass Menschen sich damit so viel beschäftigen.
Ja.
Nur ich weiß nicht, ob ich zu 100% bei dir bin, wenn du sagst, man sollte sich gar nicht mit dieser Person so sehr beschäftigen oder mit dem Innenleben, weil...
Nee, das sage ich nicht. Entschuldigung. Nee, ja, das meine ich gar nicht, dass niemand sich mit dem Innenleben von Trump beschäftigen sollte. Aber ich denke, wir sollten nicht alle weltweit dasselbe tun, sondern uns, ne, ja, immer sagen, oh, mein Gott, ist der irre. Mein Gott, was passiert als nächstes? Oh, er hat jetzt das gesagt, das hält aber ja nur 2 Stunden oder 5 oder 24, je nachdem, wie viel Zeit er dieser Zusage, die er gerade gemacht hat, gibt. Es sollten sich Leute dringend mit ihm beschäftigen, und zwar die, die mit ihm zu tun haben und einschätzen müssen, was tun wir als nächstes in Zusammenarbeit mit diesem Mann, die ja zwingend ist, es geht ja nicht anders, vor Ort, ja, oder international, die anderen, also unser Herr Merz und alle, die mit ihm politisch agieren müssen, müssen sich dringend mit ihm auseinandersetzen und klug agieren und besonnen bleiben. Aber wir sollten nicht jeden Tag beim Aufschlagen der Zeitung oder beim Gucken ins Handy wieder uns über diesen Trump, also das halte ich für Zeitverschwendung.
Ja, wobei, also ich glaube, man kann das auf verschiedenen Ebenen tun, ne? Also ich glaube einmal, du sagst, es gibt Leute, die das tun müssen, wir müssen es aber nicht alle tun, da kann ich mitgehen, aber natürlich müssen Leute sich damit beschäftigen, weil man ja nicht nur drauf warten kann, was er tut, sondern man muss ja auch vielleicht ein bisschen versuchen, abzuschätzen, was er morgen tun könnte, so, ne?
Ja.
Aber ich glaube, es gibt noch einen Unterschied dazwischen, halt die Zeitung aufzuschlagen und zu schauen, was er getan hat und wieder schockiert zu sein und zu versuchen, Muster zu erkennen, die ja auch, also das ist ja kein, er ist ja kein komplett singuläres Phänomen auf dieser Welt.
Genau, das meine ich. Was folgt daraus, ist die Frage. Nicht Donald Trump, sondern was folgt daraus? Welches Muster sehe ich? Wo erkenne ich es wieder? Wo kann ich Einfluss nehmen? Und so weiter.
Genau, also man muss sozusagen das Muster erkennen.
Genau,
dann habe ich es ein bisschen missverstanden, weil ich hatte es eher so verstanden, dass man ihn vielleicht irgendwie einfach ein bisschen ignorieren sollte, soweit man kann. Und das stimmt zeitweise ehrlich gesagt auch, ne? Weil man ja so ein bisschen verzweifelt werden kann, wenn man immer nur, also wenn man tagtäglich nur Trump anguckt, dann ist man ja kein glücklicher Mensch und man will ja neben allem anderen auch noch ein glücklicher Mensch sein. Mhm. Was ich aber schon finde, ist, dass man nicht aufhören darf, sich von mir aus auch wirklich über jede einzelne Sache, die er macht, zu empören. Das ist nämlich auch das Problem, diese Empörungsmüdigkeit, die haben wir ja auch schon gesprochen, die ist ja Teil des Problems und die ist ja auch Teil der Taktik, ne? Dass man eben irgendwann nicht mehr hinterherkommt und sich auch gar nicht so viel damit beschäftigen kann. Ne? Dass man hat ja auch noch andere Sachen zu tun und dann gehen so Sachen durch, die eigentlich an sich nur als einzelne Tat schon ein Grund wären, irgendwie, dass es Massenproteste gibt oder so und das passiert dann nicht. Das heißt, also ich glaube, man kann auch einfach mal anerkennen, dass es eine wirklich schwierige Aufgabe ist.
Ja.
Und bei Trump kann man jetzt noch sagen, ja okay, wir leben ja nicht in den USA. Was würdest du denn tun, wenn du in den USA leben würdest? Das ist eine interessante Frage. Was würdest du machen? Würdest du auf die Straße gehen? Würdest du versuchen durchzukommen? Würdest du auswandern?
Ja, ich würde mich jetzt sofort mit Leuten zusammentun. Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich glaube, wir sollten sowieso auch alle ein bisschen mehr Respekt davor haben, was das bedeutet, sich vorzustellen, wie jemand anderes in einer Lage ist, also in welcher Lage jemand ist. Da fehlt mir immer ein Rest, ne? Ich bin nicht in der Lage. Von hier aus, von meinem sicheren Platz hier zu Hause aus, sage ich dir, ich würde da, ja, ich würde sehr wahrscheinlich auch tatsächlich mich zusammentun mit Leuten, gucken, was können wir jetzt tun? Also schauen, dass ich nicht alleine bleibe mit meiner Verzweiflung und aus diesem Zusammentun etwas entstehen lassen und bei Demonstrationen mitgehen. Ich kann mir diese Lage gar nicht richtig vorstellen. Also einerseits kann ich sie mir vorstellen, aber es macht einen ja fassungslos, was da passiert und was aus einer Willkür heraus für eine Dynamik entsteht. Das macht einen ja vollkommen
verrückt.
Ich will
dich auch gar nicht dazu zwingen, es hätte mich nur mal interessiert, ob du eine Antwort darauf hast. Ne? Es geht gar nicht um die Antwort an sich, sondern ich habe auch keine. Man kann ja immer groß rumtönen, wenn man nicht in der Situation ist. Klar würde ich demonstrieren, klar würde ich, ne? Aber
ja, eben. Genau. Ja, ich würde das und das machen. Ja, wieso machen die denn jetzt nicht das und das? Es braucht immer auch Respekt vor der Situation, in der jemand ist. Und Nachfragen.
Vor allen Dingen ja auch recht, genau, und recht plötzlich geworfen wird. Also die Leute hatten ja andere Pläne.
Ja.
Daran denke ich immer so ein bisschen, wenn irgendwo Krieg herrscht oder wenn, ne, wenn plötzlich oder schleichend, wie auch immer, so die das Leben, das die Leute ja vorher geführt haben, so komplett ins Wanken gerät. Es ist doch klar, dass sie nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie sagen, ach so ist das. Na gut, dann werde ich jetzt Widerstandskämpferin.
Ja, genau.
Ich wollte eigentlich Grundschullehrerin werden, aber na gut, weißt du? Also das ist doch,
ja.
Ich glaube, dass da ist es tatsächlich schwierig, in der Empathie mitzukommen. Also wenn man nicht in der Situation ist, irgendwie das zu schaffen, dass man sich dann da wirklich reinfühlt, ne? So, dass man ja auch erstmal akzeptieren muss, dass man in diese Situation jetzt geworfen wurde. Da hat man ja vielleicht möglicherweise gar keinen Bock drauf. So, ja.
Ja, also ich, ein Teilgedanke, es gibt ja so viele Gedanken, es platzt einem ja praktisch täglich der Kopf, ne, über so viele Nachrichten und auch über so viele Gedanken, die man zu einer Nachricht hat. Mir geht zumindest so. Und ein Gedanke ist zum Beispiel, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass wir hier bei uns nochmal aufgefordert sind zum Respekt der Arbeit unserer Politiker, die wir gewählt haben. Wie ging der Satz los? Wie habe ich den Satz angefangen? Also wir sind aufgefordert zum Respekt für die Arbeit der Politiker, die wir gewählt haben. Wir haben hier ein Land, in dem sich bisher alle Politiker, die agieren, dem Grundgesetz verpflichtet fühlen. Und es stürmt keiner nach vorne und sagt, ich will jetzt mal der Welt zeigen, was für eine Zerstörungskraft ich habe, damit ich super gesehen werde überall. Und das müssen wir wertschätzen und daraus folgt, das müssen wir schützen. Das bedeutet, dass wir uns mit unserer Politik auseinandersetzen müssen, zusammentun müssen, um den Politikern zu sagen, diese Migrationspolitik ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig und wir müssen ein paar Sachen debattieren miteinander. Ihr seid unsere Auftragsleute, ihr seid in unserem Wahlauftrag unterwegs. Also für uns gibt es hier eine Menge zu tun, will ich sagen, weißt du?
Ich teile deine Einschätzung, dass wir sehr froh sein können, dass die Leute, ne, dass wir jetzt aktuell hier gerade gar keinen derart machthungrigen Despoten vor der Nase sitzen haben. Mhm. Ich glaube, was wir schaffen müssen, ist, naja, so eine kritische Differenziertheit zu erreichen, wenn wir die Menschen, die wir damit betraut haben, unser Zusammenleben zu organisieren, weil nichts anderes ist Politik wenn wir denen so bei ihrer Arbeit zuschauen, weil ich finde solche Aktionen wie die von Friedrich Merz Ende Januar und im Februar mit der AfD, also der AfD in irgendeiner Form Macht zu geben, da sollte man auf gar keinen Fall, und ich weiß, dass du das nicht sagen wolltest, aber da sollte man natürlich auf gar keinen Fall sagen, okay, aber er ist natürlich kein Trump, sondern es können sich ja schleichend Dinge entwickeln oder Situationen entwickeln, die überhaupt erst möglich machen, dass dann die komplett Wahnsinnigen an die Macht kommen, ne? Wer auch immer das dann wäre.
Ja, genau, das meinte ich. Wir müssen die Arbeit der Politiker sehr genau beobachten und uns auch einmischen, da wo wir können. Also wir müssen uns organisieren in Organisationen oder Campact zum Beispiel, kann man Petitionen unterschreiben und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen uns informieren, wo kann ich mich engagieren mit anderen Leuten, wie beobachte ich sehr genau die Arbeit unserer gewählten Vertreter und wie verhalte ich mich am Arbeitsplatz. Es ist jetzt wirklich ganz profan klingt das, aber das meine ich wirklich ernst, dass wir uns beteiligt fühlen, dass wir nicht glauben, die Meinung, es geht mich nichts an, wäre noch irgendwie hilfreich.
Ja, genau. Und ich glaube, wir sollten auch ein bisschen aufpassen. Also so eine Entwicklung, die ich ein bisschen schwierig finde, wahrscheinlich war es nie anders, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es stärker geworden ist, ist, dass Politikerinnen und Politiker selbst zum Politikum werden. Und nicht nur die Leute aus der Politik, sondern also ganz im Kleinen zum Beispiel ist es bei mir auch so. Ich kann zu bestimmten Themen egal was sagen und bestimmte Leute werden es niemals sich auch nur wirklich anhören.
Anhören, ja.
So, und das ist, also, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das mir gerade einfällt, obwohl es schon, ich glaube, es ist 2 Jahre her, ich glaube, es war 2023, da gab es doch diesen AfD-Politiker, der, ich sage jetzt mal angeblich, weil es nach wie vor nicht gesichert ist, verprügelt wurde. Andreas Jurka hieß der.
Ja.
Der hatte dann so Bilder gepostet, wie sein Gesicht zugerichtet war und so. Dieses Verfahren ist eingestellt worden, mangels Beweisen. Das heißt, es kann sein, absolut kann das sein, dass der das erfunden hat. Ne? I don't know. So, aber wir wissen es ja nicht.
Ja.
Und unsere Aufgabe ist ja nicht, uns die schönstmögliche Geschichte zusammen zu fantasieren und die dann als Wahrheit zu deklarieren, sondern unsere Aufgabe ist ja schon anzuerkennen, dass wir es nicht wissen. Und da fand ich diesen Umgang so krass damit, ne? Da fand ich das so falsch, wie die Leute voller Häme über diesen Mann gesprochen haben, obwohl sie es ja nicht wissen. Also so Skepsis absolut angebracht bei einem AfD-Politiker, absolut. Mhm. Aber wir wussten es ja nicht. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, in welcher Welt ist das denn jetzt okay, dass wir uns über ein potenzielles Opfer von Gewalt lustig machen? Das ist doch, ich dachte, da wären wir in Anführungszeichen gegen. So. Und dann habe ich bei Bosetti Reden eine Folge darüber gemacht und die Kommentarspalte drunter war natürlich unterschiedlich, aber da waren eben auch ganz viele, die geschrieben haben, oh ja, hier die Systemtroller, schreibt wieder, ist ja klar, was muss ich mir gar nicht angucken. Da habe ich gedacht, wie lustig. Ich verteidige den Mann sozusagen oder ich verteidige zumindest sein Recht auf körperliche Unversehrtheit.
Ja.
Aber hört sich keiner mehr an. Und das ist natürlich nur ein total nebensächliches kleines Beispiel in meinem kleinen Mikrokosmos. Aber genau dasselbe passiert ja gerade in der Bundespolitik. Ich glaube so, gerade in der Kommunalpolitik passiert das bestimmt nicht und so auf Länderebene auch sehr viel weniger, aber jetzt so in der Spitzenpolitik, Bundespolitik, so, da passiert das eben auch ganz viel, dass du, es gab mal, ich weiß nicht genau, worum es ging, ich glaube, da ging es so ums Bürgergeld und um so eine 1.000-Euro-Prämie, wie auch immer. Jedenfalls stand dann so in der Bild irgendwie, der Vorschlag kam von Robert Habeck, ich weiß gar nicht, ob das stimmte, ne? Mhm. Aber da wusste ich sofort, was wir darüber zu denken haben.
Ja, jetzt geht's los. Mhm, genau.
Genau.
Ja, ja, ja.
Und das ist ein Problem. Und davon muss man wegkommen, weil es ist ja tatsächlich so, dass ganz oft Leute manchmal gute Ideen und manchmal schlechte Ideen haben.
Und das ist eigentlich ganz einfach, Sarah, denn wir sind auch die, also jeder Mensch ist einer, der grundsätzlich gute und grundsätzlich schlechte Ideen hat. Also ich glaube, es geht so verloren, dass wir Menschen als Menschen ausgestattet sind. Das heißt, mit schlecht sein und mit gut sein. Im Moment entwickeln sich immer mehr Menschen, die sich selber für auf der moralisch richtigen Seite erklären. Und damit sind die raus aus allem Diskurs und stellen sich irgendwo hin und sagen, ja, ich habe ja die richtige Position. Und ab jetzt kann ich alle anderen attackieren, die das nicht mit mir teilen. Und damit, damit haben wir ja verloren. Da geht ja gar nichts. Kann ich dir ja noch nicht mal mehr ein Bier mitbringen, wenn du anders denkst als ich. Das geht ja gar nicht.
Aber weißt du? Überleg mal, wie oft man Ähnliches dann im Alltag doch irgendwie tut. Also ein Bier mitbringen vielleicht nicht, aber ich denke mal so, je nachdem, wo man wohnt, wählen die Leute ja sehr unterschiedlich, ne? Und dann ist man vielleicht an einem Ort, an dem, weiß ich nicht, jetzt ein Viertel, ein Fünftel oder sogar fast ein Drittel die AfD gewählt hat und man denkt dann so, ja, okay, politisch trennt mich ganz viel von diesen Menschen. Mhm. Aber es müsste dann ja statistisch so sein, wenn du nur durch diese Stadt läufst und dir da vielleicht ein Brötchen kaufst oder einkaufen gehst oder so, dass du an so einem Tag, keine Ahnung, wie viele Menschen trifft man am Tag? Ich weiß solche Zahlen nicht, ne? Aber man müsste ja einfach mehrere dieser Menschen getroffen haben. Und ich vermute, bei dir ist das nicht anders. Die meisten Begegnungen, die ich mit Menschen auf der Straße oder irgendwo in Läden habe, sind sehr freundlich, ne? Weil ich habe jetzt nicht die Neigung, die Leute zu beschimpfen. Das heißt, man geht dann ja nett miteinander um. Und man findet sich dann ja auch irgendwie und findet sich ja vielleicht auch nett. Und manchmal frage ich mich, wie das zusammengeht. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, diese Widersprüche hat es ja immer schon gegeben. Das liegt ja im Leben. Also wie Leben ist ambivalent. Ich glaube, da haben wir bei unserem letzten Gespräch auch schon drüber gesprochen, über Ambivalenz. Weil an der kommen wir ja gar nicht vorbei, egal welche Diskussion wir führen. Es ist sowohl als auch. Und ich glaube, wenn die Anstrengung immer größer wird, dass es entweder oder ist, dann laufen wir wirklich in einen Krieg gegeneinander. Und wenn wir anfangen zu kapieren, ach, es gibt ja noch dieses sowohl als auch, ach so, ja, okay, der kann eine Entscheidung treffen, die ich nicht in Ordnung finde und trotzdem ist der ein Freund, der einen sofort abholt, wenn man in Not gerät oder genau. So. Ja, also, dass man vom anderen etwas Gutes vermutet, dass man einfach davon ausgeht. Ich habe das früher als Sozialarbeiterin, hatte ich ja mit vielen delinquenten Menschen zu tun, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben alles Mögliche angestellt und einige von denen dachten auch nur von hier bis da und nicht darüber hinaus. Das ist nun mal so. Und ich habe den besten Kontakt zu den Menschen hergestellt, wenn es mir gelungen ist zu sagen, ich weiß, du willst ja absolut kein Arschloch sein, das wissen wir beide. Und du bist für mich auch keins. Ich komme jetzt hier nicht zu dir, weil ich mit dir darüber reden will, was du für ein Idiot bist. Ich will mit dir darüber reden, was hast du für Spielräume? Wie wollen wir das denn jetzt mal überlegen? Wie denkst du über deinen Morgen nach? Das, was du vorgestern gemacht hast, das müssen wir auch dringend besprechen. Und jetzt müssen wir daraus folgend über deinen Morgen reden. Und ich gehe jetzt mal von den gesunden Teilen in dir aus. Ich meine, das lernst du als systemische Familientherapeutin, lernst du wirklich in der Ausbildung. Setz immer da an, wo in den Menschen noch das Gesunde ist. Nimm das als Kraft, mit der sie weitergehen. Und das ist Gold wert. Wenn du nicht einfach von dem anderen immer annimmst, ach, da kommt schon wieder so ein Idiot. Und ich sag das nicht als Predigerin, ich bin da selber sehr von herausgefordert, ne? Ich kann auch Leute richtig scheiße finden. Aber in mir kommt schnell der Reflex, also der Reflex, die Leute scheiße zu finden. Und dann kommt bei mir wirklich schnell das, na, was wollen wir denn jetzt damit? Na, komm mal aufs Sofa, ich muss mit dir reden.
Finde dich dem zu, was gesund in dir ist.
Ja, genau, und in dem.
Alles schön. Ja. Ja, aber weißt du, das meine ich. Das meine ich ja mit diesen, also wenn du Leuten auf der Straße begegnest, in Läden, wie auch immer, kurze Gespräche hast und da ist erstmal noch nichts Schlechtes.
Ja.
Dann ist ja erstmal klar, dass die Abneigung, die Trennung nicht bei Punkt Null anfängt, sondern an irgendeiner anderen Stelle. Das heißt, ich meine nur, dass da Potenzial ja drin steckt.
Ja, weißt du? Ja.
So, das muss aber irgendwie, wie schaffen wir das denn jetzt? Cordula, sag doch mal.
Ja, indem wir, glaube ich, ey, das klingt jetzt wirklich profan, aber ich glaube, auf diesen Grundsatz müssen wir zurück, den anderen angucken und einen Menschen sehen, wie ich ein Mensch bin. Also damit fängt es wirklich an. Zu sagen, ich bin keine Richterin. Ich habe kein Urteil über diesen Menschen zu fällen. Und wenn er eins über mich fällt, fällt es vielleicht auch nicht so gut aus. Das bringt uns nicht weiter. Dem anderen freundlich zu begegnen. Und mir abzuverlangen, wenn ich weiß, das ist meine Nachbarin, ich weiß von der, dass die AfD wählt, jetzt mal ganz platt gesagt, die steht in der Bäckerei neben mir, grüße sie freundlich, sag ihr freundlich, guten Tag und wünsche ihr freundlich ein schönes Wochenende. Sorg dafür, dass sie dich nicht hassen kann. Und es ist ein willkürlicher Prozess, ob man jemand anderen hasst. Und es ist ein reflexhafter, dummer Prozess, jemanden zu hassen. Das haben wir nicht in der Hand. Aber tu deinen Teil dazu. Und, weißt du was, Sarah? Ich glaube, wir müssen die anderen Leute immer mehr fragen. Es wird ja immer gesagt, ja, es wird nicht mehr zugehört. Ne? Wir hören zu wenig zu, deswegen wird alles immer schlimmer. Ich glaube, das Zuhören ist danach, aber davor ist, den anderen zu fragen, warum siehst du das so? Und ernsthaft interessiert zu fragen, wie kommst du zu diesem Schluss? Warum denkst du, dass wir hier nicht mehr mit Migranten leben sollten? Wie hast du dich damit beschäftigt? Wie kommst du zu diesem Schluss? Und daraus entstehen immer mehr Fragen. Und den anderen wirklich zu fragen und nicht dauernd zu testen und zu beweisen, dass ich recht habe, sondern den anderen zu fragen, wie kommst du da drauf? Und wie findest du das anwendbar? Wie sollen wir uns in der Welt, die du planst, die du im Kopf hast, wie sollen wir uns da zusammen vertragen? Wie geht das? Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde das, find das sehr gut.
Dankeschön.
Ich finde das gut. So, ja? Fertig.
Sollen wir das machen?
Aber es ist, ich überlege gerade, wie das umsetzbar ist. Und damit meine ich nicht, dass Menschen das nicht schon auch tun würden und ich das auch versuche und noch mehr versuchen möchte. Ich frage mich nur gerade so ein bisschen, wie schnell man dann in sehr Persönliches reinkommt. Weil wenn du jetzt, also wir denken jetzt mal ganz kurz ein bisschen in Klischees. Also man spricht jetzt mit jemandem, sagen wir mal, der die AfD wählt. Und mein Eindruck ist, dass, und das ist absolut anekdotische Evidenz, ne? So, das ist jetzt natürlich kein, ich habe keine Umfrage gemacht, repräsentativ, aber mein Eindruck ist so ein bisschen, dass halt häufig dieselben Argumente kommen, die widerlegbar sind. Aber da kommt man eben dann ganz schnell in dieses, ach, ich will ja nur Recht haben, rein. Mhm. Ne?
Ja, ja.
Dass ich sozusagen im Gespräch schon ein bisschen dagegen ankämpfen muss, also einmal nicht dran zu verzweifeln und eben auch nicht zu denken, oh nee, jetzt nicht das schon wieder. Das haben wir doch schon, das ist doch jetzt schon tausendmal widerlegt worden. Warum kommst du denn damit jetzt wieder so?
Ja,
und dass man dann häufig so ein bisschen das Gefühl hat, du hast dich auch einfach nicht so richtig gut informiert, sondern du informierst dich halt nur auf diesen Kanälen, die dir das so vorkauen und dann kaust du das wieder. Und dann würde ich jetzt denken, dass wenn du dann sozusagen zum echten, zum wahren Grund für etwas kommen willst, dass du dann, wenn es jetzt eine zufällige Begegnung auf der Straße wäre oder so, fast schon ein bisschen schnell irgendwie so eine persönliche Grenze inhaltlich überschreiten würdest, weil du dann schnell dahin kommen müsstest, ja, warum hast du denn das Bedürfnis nach Unveränderlichkeit? Weil wo kommt denn dieses Bedürfnis nach Sicherheit her? Weil ist das Einsamkeit in deinem Leben? Ist das, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich hätte dann so fast ein bisschen, wenn ich wirklich diese Gespräche führen würde, so wie ich es mir jetzt vorstelle, hätte ich ganz schnell die Sorge, Grenzen zu überschreiten.
Ja, und ich frage mich jetzt, wenn ich dir zuhöre, sollten wir nicht viel persönlicher werden? Nicht persönlicher im Angriff, also nicht die Leute persönlicher angreifen, sondern näher rücken. Sagen, ich habe das noch nicht verstanden, erklär es mir bitte nochmal und ich meine das ernst. Also sollten wir es nicht mit dem anderen wieder neu ernster meinen? Das klingt alles so pastorisch, ne? Aber
das ist toll, ich mag das sehr.
Ja.
Nein, ich finde, weißt du, das Ding ist, ich will dir auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht widersprechen, ich bin voll dabei. Ich frage mich nur so, wo in mir dieses Gefühl herkommt, dass ich denke, aber das kann ich doch nicht machen. Ich glaube, ich weiß warum.
Also ich mache es immer, Sarah. Ich kann das nicht anders.
Ich habe überhaupt gar kein Problem, mit Menschen persönliche Gespräche zu führen, auch die ich nicht gut kenne oder so. Das ist es gar nicht. Ich glaube, ich weiß, warum es sich für mich von mir fast ein bisschen übergriffig anfühlen würde. Und das liegt daran, dass ich ja schon auch ehrlich interessiert an dem Menschen bin. Aber so wie wir gerade darüber sprechen, hat es ja auch was Taktisches, also dass man dann ja doch irgendwie den Menschen erreichen will, damit er seine Meinung ändert.
Ja.
Und dann finde ich, ja, ne? Aber in meinem Kopf ist das halt irgendwie gerade passiert, dass ich dachte, ja, okay, aber wenn ich mit ihm spreche, weil ich ja am Ende doch eben nicht will, dass er eine rassistische, rechtsextreme, ausländerfeindliche Partei wählt,
ja,
dann führe ich das Gespräch ja nicht um seiner selbst willen.
Warum soll der andere nicht merken, dass ich um etwas ringe? Und der Unterschied liegt doch dann darin, dass ich darum ringe, dass ich ein anderes Menschenbild habe, scheinbar als dieser andere Mensch. Ja? Und dann ringe ich darum, aber ich ringe ihn nicht nieder. Und das ist natürlich, das ist eine Übung mit dem Stilett, ne? Und nicht mit dem Rambock. Auch ein blödes Beispiel. Stilett bitte auch alle zu Hause lassen. Ich kenne Gespräche, in denen es gelingt, dem anderen zu sagen, ich teile überhaupt nicht deine Meinung. Und es regt mich gerade richtig auf, was du sagst. Und ich muss mich richtig zusammenreißen, wie ich jetzt über dich denke. Aber das ist meine Aufgabe. Das ist jetzt meine Aufgabe. Und die muss ich gut meistern. Also ich habe über dich nicht zu richten. Weil es gibt auch Dinge, die haben wir einfach nicht in der Hand. Wir haben unseren Raum zu gestalten hier auf der Erde, aber wir haben nicht alles in der Hand. Ich kann den anderen nicht umdrehen. Und ich kann auch nicht permanent behaupten, meine Sichtweise ist die richtige. Also als Haltung, verstehst du? Natürlich ist meine Sichtweise, dass wir andere Menschen nicht zu schädigen haben, ist die richtige. Ja, frag mal einen Ukrainer in seiner Not. Wie diskutieren wir jetzt und wie kommen wir zu Ergebnissen? Mir hat mal in meiner Arbeit damals in der Beratungsstelle ein Supervisor gesagt, Gottlieb, du bist viel zu ergebnisorientiert. Du musst mehr prozesshaft mit diesen Menschen denken. Da habe ich nämlich da gesessen mit einer Ungeduld über eine Familie, wo ich dachte, boah, macht mich wahnsinnig, kommt keinen Schritt weiter, ich habe bald keinen Bock mehr. Und dann hat der mich eben auf die Sackgasse hingewiesen, in die ich mich selber reinbewege, wenn ich an den Leuten rüttle und sage, Leute, passt mal auf, ich bin hier die Fachfrau, ich komme hier jetzt schon so und so oft zu euch oder ihr zu mir in die Beratungsstelle, jetzt muss das mal hopp, hopp, hopp in Verbesserung gehen. Ja, aber wenn die nicht mitgehen, mache ich da gar nichts, weißt du? Dann muss ich überlegen, wie muss ich das modulieren? Was habe ich noch für eine Chance, die zu erreichen? Und ganz sicher nicht, indem ich vor denen stehe und sie spüren, der geht das alles nicht schnell genug. Mein Gott, sind wir dumm. Verstehst du? Oder habe ich jetzt zu weit ausgeholt?
Ich verstehe voll, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob der Vergleich in dem Moment wirklich stimmt.
Er hinkt, oh ja.
Also es wäre schon überheblich, wenn man jetzt denkt, so, also wir, oder ich spreche jetzt einfach nur mal für mich, weil ich ja so damit hadere, ich als Therapeutin, die ich ja noch nicht mal bin,
ja,
aber ich, die Wahrheit gepachtet hat, therapiere jetzt einen potenziellen AfD-Wähler. Dieser Gedanke, das ist das eine, das ist es ja schon nicht.
Nein, eben nicht, genau.
Aber ich finde schon, dass du stimmst, also ich glaube, der Widerspruch löst sich für mich noch nicht ganz auf, aber ich finde, du hast recht damit, der andere oder die andere darf absolut spüren, dass man ringt, auch damit, was es jetzt mit einem macht, wenn ne, die Person das und das sagt und die Weltsicht offenbart, das absolut. Weil das ja offen ist und ehrlich. Aber der Widerspruch, den ich eben angesprochen habe, dieses, wie persönlich darf ich denn mit jemandem reden, wenn mein eigentliches Ziel ein anderes ist? Ich glaube, der wird sich für mich auch nicht so richtig auflösen, weil ich immer, also ich würde denken, wenn ich jetzt einen Menschen, vor allen Dingen einen Menschen, den ich ja erstmal gar nicht so gut kenne vielleicht, danach frage, was in seinem tiefsten Herzen vorgeht, ne? was ihn verletzlich macht, warum er welche Mauern um seine Seele wie aufgebaut hat, um das jetzt mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, dann darf ich das nur aus ehrlichem Interesse an dieser Person tun.
Ja.
Und diese beiden Dinge schließen sich natürlich nicht aus, ne? Also man kann ja ehrlich an jemandem interessiert sein und trotzdem sagen, oh, das wäre aber sehr schön, wenn der trotzdem nicht die AfD wählen würde. Aber da hätte ich halt immer so ein bisschen Skrupel. Weil, also das wird ja gerne, übrigens den Öffentlich-Rechtlichen allgemein und absolut auch mir gerne vorgeworfen, ja, ihr wollt uns doch umerziehen und so. Ich will niemanden umerziehen. Aber natürlich gibt es ja Menschen, die Weltsichten haben und Menschenbilder haben, die ich ganz schlimm finde. Und natürlich finde ich das toller, wenn die die nicht hätten. Und natürlich will ich die gerne erreichen. Und ich glaube, das ist alles okay, solange man das so ganz offen sagt.
Die Maren Urner hat ein interessantes Buch geschrieben, Radikal Emotional, glaube ich, heißt es. Ich weiß es nicht genau. Und darin beschreibt, kennst du?
Ja, so heißt es.
Hast du es? Kennst du es?
Ich habe, warte, lass mich überlegen. Ja, doch, das habe ich gelesen.
Und darin setzt sie sich damit auseinander, warum Politik und politisches Handeln auch emotional ist. Und das finde ich einen sehr hilfreichen Gedanken, den man auch in die Welt tragen muss, dass wir aufhören müssen, wir würden alle faktenbasiert diskutieren. Oder es ginge in unseren Diskussionen, um das Richtige am Ende herauszufiltern, um Fakten. Es geht definitiv um Fakten. Und es geht zu den Fakten darum, mit welchen Gefühlen wir sie belegen. Und ich will nicht weg davon, dass ich daran glaube, dass es eine Wirkung hat, wenn ich dem anderen Menschen sage, ich habe Angst vor der Welt, die du wählst. Mhm. Das hat eine andere Wirkung. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich mich dem anderen Menschen zeige und ihm sage, mir macht das Angst, was du sagst. Mir macht es Angst, was du über migrantische Menschen denkst. Mir macht es Angst, was ich an Unterstellungen höre, wenn ich dir zuhöre. Das entspricht nicht meinem Menschenbild. Dann hören diese Menschen etwas anderes, als wenn ich dauernd sage, ja, das ist ja Quatsch, das ist ja schon 10-mal widerlegt, was du da gerade sagst und so weiter. Ich glaube, wir müssen uns als Menschen begegnen. Und dann in jeder Begegnung herausfinden, wie geht es denn jetzt? Also das ist der einzige Schluss, den ich wirklich aus der Überforderung, wie ich sie auch andauernd wieder erlebe, das ist der einzige Schluss, den ich ziehen kann, dass ich sagen kann, ich gehe unermüdlich den Wald fegen. Ich gehe unermüdlich und auch wenn es mir gerade wieder meine Zuversicht verhagelt, was ich alles an Nachrichten kriege, ich gehe unermüdlich raus und bin freundlich zu den Menschen. Und wenn Menschen mit mir Kontakt haben, ist mein Auftrag, den habe ich mir gegeben. Der Auftrag von mir ist, du gibst niemandem das Gefühl, dass er absolut überflüssiger Vollpfosten ist. Das geht von dir nicht aus. Und mit dem Auftrag habe ich richtig schön zu kämpfen, richtig schön zu tun. Und Dankeschön.
Was für ein schönes Schlusswort. Aber weißt du was? Weißt du, was ich gut finde? Wir hatten so. Wir haben ja vorher, ich kann das, glaube ich, kurz offenlegen, ne? Wir haben ja vorher geschrieben, so worüber wir heute sprechen möchten. Und ich hatte ja auch gesagt, so ja, es gibt ja noch dieses Drama zwischen Donald Trump und Elon Musk. Und du warst auch so ein bisschen so, oh Gott. Mhm. Ne?
Ja.
Und ich finde eigentlich ganz schön, dass wir das jetzt nicht gemacht haben. Weil es gibt so eine, es gibt eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast irgendwann schon mal erzählt, aber ich glaube tatsächlich nicht. Es ist so, Empathie kann man lernen.
Ja.
Es gibt eine Studie von Grit Hein, das ist eine Würzburger Neurowissenschaftlerin. Und dabei ist rausgekommen, dass es eine soziale Übertragung von Empathie gibt.
Also
wenn die Leute empathische Reaktionen anderer Menschen gesehen haben, dann stieg der Grad ihrer eigenen empathischen Reaktion. Und zwar auch im Gehirn, also nicht einfach nur im Verhalten, sondern auch im Gehirn.
Ja.
Das funktioniert aber auch andersrum. Also wenn man unempathische, empathielose Handeln sich anschaut, dann kann das auch die Empathie dämpfen.
Das erleben wir ja dauernd, Sarah. Und wir erleben ja, wie ansteckend Hass ist, wie ansteckend unsolidarisches Handeln ist, wie ansteckend Ignoranz und Bösigkeit ist. Ich sag das Wort jetzt mal, Bösigkeit. Und selbstverständlich ist im Umkehrschluss alles ansteckend, was du an Freundlichkeit in die Welt, das erleben wir auch. Wir müssen es nur machen. Wir müssen es nur machen. Unbeirrbar.
Ja, genau.
Unbeirrbar. Nicht, wenn der Erste mit blöden Mundwinkeln uns anguckt und sagt, was willst du denn mit deiner Freundlichkeit? Weiter freundlich bleiben. Weiter, Leute. Nicht sofort ins Boxhorn jagen lassen. Das, ehrlich, das ist in meinen Augen großer Teil des Gesamtproblems, wie schnell wir der dummen Idee folgen von Dissoziation und nicht bei der Idee bleiben. Nein, ich halte weiter die Hand hin. Willst du sie schütteln? Nee, okay. Willst du nicht schütteln? Alles klar. Kommst du morgen nochmal hier vorbei? Stehe ich wieder hier, habe ich die Hand hier. So, macht mir Spaß. Ja, ich mache das lieber als das andere. Was anderes fällt mir halt auch nicht ein. Das ist das einzige Zeug, mit dem ich arbeiten kann. Was anderes kann ich nicht.
Und ergänzend, glaube ich, sollten wir eben auch ein bisschen darauf achten, wo wir hingucken.
Ja.
Weil wenn wir ja immer nur auf die Empathielosen gucken, jetzt auch, ne, wo in der Politik, wo es ja viele davon gibt, natürlich überträgt sich das auf die Bevölkerung. Ne?
Genau.
Ne? Das ist ja das, was uns sozusagen vorgelebt wird, politisch. Also warum sollte das nicht sich übertragen? Und ich meine, da muss ich mir sowas von selbst an die Nase fassen. Und ich habe mir, also über diese Studie gelesen, habe ich schon, ich weiß gar nicht, wann es war, aber es war auf jeden Fall schon 1-2 Jahre her. Und es ist nicht so, als hätte ich mich gebessert seitdem. Ne? Ich rede ja trotzdem die ganze Zeit über all das, was so schief läuft in der Politik. Aber ich glaube, es ist vielleicht
aber
gut.
Aber das macht nichts, Sarah. Ja. Weil wir müssen nicht immer im großen Bogen denken. Ich nehme mir wirklich jeden einzelnen Tag vor. Ich muss nicht morgen noch hinkriegen heute. Und ich muss gestern nicht nochmal neu hinkriegen. Gestern war gestern, ist vorbei. Ich nehme mir wirklich jeden einzelnen Tag vor. Und dabei rutsche ich voll aus und kann wirklich leidenschaftlich Leute unfassbar bescheuert finden. Und ich habe aber wirklich installiert bei mir, dass ich höre, wenn dieses Getöse in mir losgeht. Ich krieg das mit. Mhm. Es passiert nicht unbemerkt von mir, weißt du? Mhm. Das hat was mit Bewusstsein zu tun. Das hat was mit Entschleunigung zu tun. Ich muss mich selber beobachten und reflektieren. Ich kann nicht immer nur auf die anderen gucken und sagen, ja, guck mal da, das ist ja der nächste Fehler. Ja, guck mal da, schon wieder. Ja, und dann geh vor den Spiegel.
Obwohl das sehr schön klingt, wenn du das machst. Wenn das bei allen so schön klingen würde, wäre die Welt besser.
Ja, das wäre sehr lustig, ne?
Es ist ja auch kein Entweder-Oder.
Aber dann musst du, wenn du darfst dir das gönnen. Du darfst dir gönnen, dass du den Typen da an der Ampel, der sieht da schon wieder sowas von bescheuert aus und genau diese Männertypen willst du nicht, la, 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 la. Dann gehst du an den Spiegel, gehst du nach Hause zum Spiegel und sagst, so, da hier, da steht der nächste Pfosten, bitteschön. Ja, was ist mit der jetzt? Ja. So, dann geht das.
Aber weißt du, ich glaube, im Privaten muss ich sagen, ist das, da habe ich das Problem gar nicht so sehr. Also ich habe nicht irgendwie, gehöre wirklich nicht zu den Leuten, die ganze Zeit den Nachbarn angucken und sagen, was macht ihr denn da in so einem Leben? So überhaupt nicht. Das ist wirklich,
ja.
Ich möchte wirklich allen Menschen mit Freundlichkeit begegnen und es, also klar, es fällt nicht immer leicht, aber es fällt mir auch nicht übermäßig schwer, das zu machen. Aber ich meine jetzt so im Politischen, ich gucke ja vor allen Dingen dahin, wo es nicht gut läuft. Aber die Sache ist, das muss ja auch sein. Das ist ja kein Entweder-Oder. Ne? Aber ich glaube, dass wir alle, wo wir hier mit pathetischen Aufrufen ja ganz toll um uns werfen und ich finde es super,
ja.
Wir alle ein bisschen drauf gucken könnten, dass wir auch auf die gucken, die gute Sachen machen.
Ja, ja, definitiv.
Weil da kommt dann das Gute her, das, was sich sozial auf uns übertragen kann. Hurra.
Ja, sowohl als auch. Ja.
Guck an, wir haben viel vor. Wir haben mit diesem Podcast jetzt Handlungsanweisungen an uns alle. Aber ihr könnt auch einfach mal ein Bier trinken gehen. Ne? Ihr müsst euch jetzt auch nicht überanstrengen.
Ja. Und zwar mit dem Nachbartisch, der vielleicht nicht das wählt, was ihr wählt. Und dann Heidewitzka.
Das,
so, Entschuldigung.
Das war Bosettis Woche für heute. Ganz fertig sind wir natürlich noch nicht, denn wie immer gibt es ja eine etwas ausführlichere Version dieser Folge in der ARD-Audiothek. Wenn ihr jetzt aber doch schon genug gehört habt, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann sind wir doch fertig. Ihr dürft euer Lob wie immer gerne per Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de, aber ihr dürft wirklich nur nette Sachen schreiben, heute vor allem, weil sonst macht ihr dieses schöne Gefühl ja kaputt und das geht nicht. Wenn ihr Kritik habt, dann dürft ihr die wie immer sehr gerne an eine andere E-Mail-Adresse eurer Wahl schreiben. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren, vor allen Dingen, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, denn das hier ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ihr dürft also vor allen Dingen einen schönen Sommer haben. Weiter geht es hier am 12. September. Das könnt ihr euch schon mal mit einem Herzchen in euren Kalender malen. Und in der Sommerpause dürft ihr sehr gerne andere Podcasts hören, ausnahmsweise. Nein, das dürft ihr sonst auch. Aber vor allem in der Sommerpause in der ARD Audiothek, zum Beispiel Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, die war auch schon hier im Podcast, sehr toll. Darin trifft sie alle zwei Wochen bekannte Gäste wie Joko Winterscheid, Marco Wickling oder Maren Kreumann. In der neuesten Folge spricht sie zum Beispiel mit dem Plantfluencer, das ist ein Wort, Robin König über aggressive Pflanzen, passive Politik, laute Rants und leise Hoffnung. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Ihr findet das in der ARD Audiothek und den Link packen wir euch in die Shownotes. Lass du über Plantfluencer. Oh, ach, guckt. Conny, das ist auch fröhlich zum Abschluss.
Ich krieg mich schon seit Erfindung des Wortes Content Creator nicht. Ey, ich staune über Sprache. Es ist so ein lebendiges Knäuel. Oh, boah, und jetzt haben wir Plantfluencer.
Ich möchte kurz betonen, dass wir nicht den Beruf an sich lächerlich machen. Das ist
Nein, ich finde es lustig, was wir uns alles ausdenken. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich finde es wirklich lustig, was wir uns alles für Wörter ausdenken. Ja,
ich finde es auch sehr schön. Ich danke dir sehr, dass du da warst, Cordula. Das war sehr schön mit dir.
Ich danke dir auch sehr, Sarah, für diese Einladung. Ich war gerne da.
Bis bald.
Tschüss, Sarah.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle zwei Wochen neu.